Shortleg.
Das ist natürlich jetzt ein Monsterding.
Ich bin noch irritiert.
Der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls.
Dräng mich doch hier nicht auf.
Jetzt.
Herzlich willkommen. Hallo. Schönen guten Nachmittag zu Shortleg, dem Daten.de Podcast, presented by Bulls. Mein Name ist Kevin Barth. Ich befinde mich heute in der vielleicht etwas ungewohnten Rolle des Moderators. Der Kollege Marvin Vandenboom lässt sich entschuldigen, gesundheitlicher Art, nichts Wildes, aber halt heute mal nicht dabei. Gute Besserung an dieser Stelle, aber natürlich möchte ich hier nicht alleine vor mich hinreden. Deshalb ein herzliches Willkommen zum zweiten Mal mit dabei, unser Daten.de-Kollege Benny Scherb, der auch beim Podcast On the Pitch mit dabei ist. Grüß dich, Benny.
Ja, hi Kevin, schön, dass ich wieder hier sein kann und wir sind ja jetzt schon weiter als bei den ersten beiden Versuchen eben. Entsprechend schätze ich, es sollte jetzt auch funktionieren.
Ja, sonst kriegen wir nochmal einen Hinweis. Benny, du wirst dann heute auch ein bisschen den Chat im Auge behalten und das ist ein guter Hinweis, denn herzlich willkommen natürlich an all diejenigen, die jetzt hier live mit dabei sind auf Twitch. Natürlich habt ihr die Möglichkeit, euch zu beteiligen, Fragen zu stellen, Anmerkungen zu machen, aller Art, so wie immer. Diese Folge ist aber natürlich auch wie immer auch als Podcast letztlich zur Verfügung. Also Shortleg kann man hören auf den verschiedenen Podcast-Plattformen, meinsportpodcast.de, Apple und Google Podcast und neuerdings auch Amazon Music und natürlich auch dem Daten.de YouTube-Channel. Ja, Fragen, Bewertungen, Kritik gerne hier rein in den Chat, an die Social-Media-Kanäle von Daten.de. Ihr könnt uns abonnieren, gebt uns ein Follow, bewertet uns da, wo es eben möglich ist. Das hilft uns sehr. Und es gibt auch noch weitere Möglichkeiten, Daten.de und auch damit Shortleg zu unterstützen. Zum Beispiel Patreon, Buy Us a Coffee oder Buy Us a Beer in dem Fall. Über PayPal kann man spenden. Ein Twitch-Abo kann man abschließen. Es gibt Affiliate-Links, um entsprechend Abos bei DAZN und CTV abzuschließen. Also verschiedene Möglichkeiten. Wir würden uns freuen, wenn die rege genutzt werden und damit dann auch wir unterstützt werden und diesen Podcast und auch das Projekt weiter in dieser Art betreiben können. Benni, dann schauen wir doch mal, was wir heute vorhaben. Wir schauen nochmal zurück auf das European Darts Matchplay in Trier. Wir haben aktuell auch ein Turnier, das live läuft, die PDC Players Championship 15 und natürlich die große World Matchplay Vorschau. Der Marvin hat immer auch Wege gefunden, das in die Anmoderation reinzupacken. Das habe ich jetzt nach zwei fehlgelandeten Versuchen erstmal nicht mehr so richtig auf dem Schirm gehabt. Aber natürlich, das World Matchplay ist unser großes Oberthema. Das zweitälteste PDC-Turnier beginnt am kommenden Samstag, gefühlt so früh wie noch nie, in Blackpool. Und wir wollen da natürlich auch draufschauen und am Ende wie immer noch ein paar kleinere Themen aus der Welt des Dartsports, die wir noch ein bisschen anreißen werden. Vielleicht ganz zu Beginn, es gab mal so einen schönen Remix von Dan Dawson, wo er Rod Harrington It's All About the Youth sagen hat lassen. Also vielleicht ist das ein auch hier eine gute Floskel, weil in der vergangenen Woche ging es um die Jugend. Da ging es um den WDF Europe Cup Youth. Der fand in Wien statt mit 20 Nationen, neuer Rekord. So viele waren es noch nie. Und wir haben die Talente von morgen gesehen. Und vor allem meine Wenigkeit, weil ich vor Ort sein durfte und kommentieren durfte, war schon einiges richtig Cooles dabei. Aus deutscher Sicht natürlich vor allem hervorzuheben, dass es zum ersten Mal seit 2015 wieder einen Europameister aus Deutschland gibt. Im Einzel gewinnt Jorik Hofkens im Endspiel gegen Thomas Banks mit 6-3. Also Thomas Banks ist ja auch kein Unbekannter, Benny. Das ist ja ein UK Open-Teilnehmer. Du hast gesagt, du hast auch ein bisschen reingeschaut. Ich glaube, du hast dich eben, als wir schon im Vorgeplänkel ein bisschen geredet haben, auch schon relativ beeindruckt gezeigt.
Ja, Jorik Hofkens hatte da wirklich ein paar Performances dabei, wo man wirklich, ja, doch überrascht war, wie konstant der Junge im Alter von 16 Jahren schon zockt. Natürlich, du hast es auch schon vor der Folge angesprochen, im Halbfinale gegen Pim van Beinen, der ja leider Gottes an der Titis leidet. Ja, das war natürlich ein bisschen komplizierter für ihn, aber selbst diese Herausforderung hat er wirklich gut gemeistert. Und ja, dann auch verdient in meinen Augen dieses Turnier dann für sich entschieden. 6-3 gegen Thomas Banks, ja. 86er Average fast. Also das ist ein Niveau, da kannst du auch auf der Seniors-WDF-Tour definitiv mithalten.
Ja, also auch dann Finish ist genau zur richtigen Zeit. 91 und vor allem 92 über Bullseye, Doppel-10, Doppel-11, wo ihm der Zweite in die Doppel-10 rutscht und er aber dann halt trotzdem die Doppel-11 trifft. Also fand ich extrem beeindruckend. Und ansonsten, ja, waren natürlich die Engländer spürbar auch in dieser Woche vorne mit dabei. Natürlich Thomas Banks, das englische Team hat vorne war vorne mit dabei, hat den Teamwettbewerb im Finale gegen Ungarn gewonnen, fand ich auch also schön, wie international das auch war, hat man dann auch bei den Frauen gesehen, Aurora Focchesato verteidigt ihren Titel gegen eine Spielerin aus der Türkei und das Doppel geht dann an die Mädchen aus der Türkei, also schön international, da hoffe ich doch auch mal, dass die ein oder andere den Sprung schafft, wo ich jetzt bei den Damen auch das Gefühl hatte, so weit sind die gar nicht mehr weg, um ich sag mal, im mittleren Segment auch bei der Women's Series mithalten zu können. Also da haben wir viele 65er, auch mal 75er Averages gesehen.
Ja, ganz genau. Und Focchesato, den Namen kennt man ja vielleicht auch schon oder kennt der ein oder andere auch schon von der Women's Series, hat da, glaube ich, auch mal schon das ein oder andere beachtliche Ergebnis einfahren können. Und ja, das Finale, beide Spielerinnen hier im 70er-Bereich, im unteren 70er-Bereich, das ist absolut anständiges Niveau. Und da wäre man mit etwas Glück auch in der Verlosung der Männer sicherlich ins K.O.-System geraten, auf jeden Fall.
Ja, ja. Gut, also das finde ich im Auge behalten. Ich habe mit Jorik dann nach dem Spiel auch gesprochen, der gesagt hat, naja, ich will weiter Spaß haben an diesem Sport. Ich will meine Ausbildung zu Ende machen. Ich will natürlich mal zur PDC-WM, aber ja, da hat er sich jetzt halt auch nicht hingestellt und gesagt, ich will, was weiß ich was, ich will Weltmeister werden oder sonst was. Fand ich gut, fand ich bodenständig. Ja, darf man jetzt halt auch nicht erwarten, auch wenn ich es mir auch wünschen würde, dass er bei der nächsten Q-School auftaucht.
Nee, also ich glaube, das wäre auch wirklich noch zu früh. Er hat ja jetzt seine Erfahrungen Stück für Stück sammeln können im vergangenen Jahr auch auf der WDF-Jungentour und das muss der Weg sein. Ich glaube, gerade in dem Alter ist es wichtig und am wichtigsten natürlich auch nebenher sein eigenes finanzielles Standbein aufzubauen. Das ist in dem Alter auch noch absolut zu Recht Ziel Nummer eins und danach kann eben tatsächlich natürlich durch den Dartsport vielleicht etwas Größeres kommen. Aber ich glaube, diese zwei Äste, die braucht es schon in dem Alter. Und gerade auch, um diese Bodenständigkeit beizubehalten, hatte ich auch rausgehört, dass der Weg, glaube ich, ganz klar ist und dass er sich da auch nicht verrückt machen lässt von außen, sei es von den Medien oder auch von Menschen, die ihm das vielleicht von außen gerne einreden.
Ja, ist auch großartig, wenn er dann so sagt, Lieblingsspieler Peter Wright und Alexander Steinmetz. Ja, also die beiden sind dicke, dicke Freunde und der eine pusht den anderen. Das Doppel Hopkins-Steinmetz war ja dann auch im Doppelfinale. Waren ein paar unglückliche verpasste Doppel im Doppel, die dann am Ende das gekostet haben. Also Thomas Banks und auch Archie Self, glaube ich, als jüngster Engländer, der da immer wieder seine Akzente gesetzt hat. Also da haben wir viel Interessantes in der Woche gesehen und ich bin definitiv ein bisschen angefixt und wird ja dann auch im Dezember bei der WDF-WM auch Jungen, ich weiß gar nicht, ob sie in der Woche, wie viel sie da vorher schon gespielt haben, aber da werde ich ein Auge drauf haben, auf jeden Fall. Dann... Ja, gerne noch.
Ich glaube, in den vergangenen Jahren war es ja immer nur das Finale, was, glaube ich, im Rahmen der WDF-WM dann gespielt wurde bei Jungen und Mädchen, wenn ich mich nicht irre. Aber in diesem Jahr habe ich auch keine genaue Art.
Ja, dann, aber manch einen Namen sollten wir uns merken. Ne? Thomas Banks kennen wir, Jorik Hopkins anscheinend tatsächlich auch mit kurzem O und quasi als würde man 2F sprechen. Und Pim van Beinen, das sind so Leute, die, also wenn der die Datitis in den Griff kriegt, das ist schon beeindruckend, was er schon alleine jetzt aktuell mit dieser Erkrankung spielt, hast du ja vorhin auch schon gesagt. Gut, dann gucken wir auf das letzte European Tour Event, das stattgefunden hat in Trier, das European Darts Matchplay, lief ja dann auch im Fernsehen. Soweit ich weiß, dann das World Matchplay nicht auf Sport 1 und dann das European Matchplay schon. war auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Wochenende. Es sind Rekorde gebrochen worden. Wir haben 24 Mal einen dreistelligen Average gesehen. 3 mehr als bislang das vorher der Rekord war. Und ohne Gervin Price, ohne Peter Wright und es gab nur einen Auftritt von Michael van Gerwen. Also da hat es ordentlich gerappelt. Es gab die meisten 180er in einem Spiel. 17 Stück im Halbfinale zwischen James Wade und Luke Humphreys und die meisten 180er von einem Spieler, nämlich 10 eben von James Wade in diesem Halbfinale gegen Luke Humphreys. Ja, also ich hatte am Schluss den Eindruck, bis auf Humphreys, wobei dem ja dann auch ein bisschen die Puste ausgegangen ist, viele Körner hatten sie dann vor der letzten Session schon verschossen, aber das war ordentlich beeindruckend, was da, also wie hast du das erlebt?
Ja, also am beeindruckendsten war natürlich der Auftritt von Gian van Veen mit dem Whitewash-Sieg in Runde 2 dann über Damon Hatter. Ich glaube, das war das Spiel mit dem 114er, 113er Average.
Ja, ja.
Das war wirklich Wahnsinn. Ich glaube, Hatter auch fast auf Höhe mit einem 100er Average oder so etwas.
104 hat er gekratzt, genau, ja.
Das reicht nicht mal für ein Leck. Also das ist unfassbar, was da Gian van Veen sogar auf der Bühne mittlerweile schon zeigt. Und ja, schade, dass es noch nicht fürs Matchplay reicht. Ne? Andererseits finde ich auch sehr interessant, dass ja doch einige Fragen auch nochmal jetzt vom Matchplay aufkommen. Ich meine, Wade hat jetzt nochmal ein gutes Turnier spielen können. Auch Raymond van Barneveld konnte unter anderem in einem Sieg über Michael van Gerwen überzeugen. Also es gibt viele, viele Fragen, die sich auftun vor dem World Matchplay und ja, das hat mich noch ein Stück weit noch heißer gemacht auf das Highlight des Sommers.
Dann lass uns doch mal vielleicht beim Sieger anfangen. Nach 4 verlorenen Finals in diesem Jahr kann dann Luke Humphreys den Titel holen und tatsächlich, das hatte ich auch gar nicht so auf dem Schirm, bei so vielen European Tour Events, er hat damit seinen Titel vom letzten Jahr aus Trier auch verteidigt. Jetzt erinnere ich mich auch daran, dass Roby John gegen ihn auch einen Matchstart gehabt hat. Es ist dann sein 5. European Tour Titel insgesamt. Er übersteht ja in einer durchaus dramatischen Partie, die vor allem von der Spannung und nicht mehr von der Hochklassigkeit geprägt war, Matchstarts von Dirk van Delvenbode und der wird danach von vielen als schlechter Verlierer bezeichnet. Er hat da dann auch den einen Matchstart in die Single 16 gehauen und wie hast du das erlebt? Wie empfandest du das, was da rundum gewesen ist, dass van Delvenbode sehr deutlich angefressen war, soweit ich das auch mitbekommen habe?
Na gut, das erleben wir ja bei unter den Besten der Besten immer wieder, dass vielleicht mal jemand ein bisschen unzufrieden mit sich ist nach einer bitteren Niederlage und das war sie ja. Ich meine, der Sieg war schon, war Millimeter entfernt, Matchstart war da und ich verstehe auf diesem, also jeder der Topspieler, der braucht auf jeden Fall diesen Funken mehr Ehrgeiz als der Rest und ich würde es noch unter Ehrgeiz verzeichnen. Ich kann es ihm da nicht absprechen. Ich glaube, ich wäre genauso genauso sauer, wenn ich da jetzt mal eben, wie viel sind es, 25.000 Pfund da liegen lasse. Und in gewisser Weise kann ich es nachvollziehen, auch wenn es natürlich die Beispiele immer gibt, wie Gary Anderson oder Steve Beaton, die damit ganz anders umgehen würden. Aber das ist vielleicht auch eine andere Situation. Ne?
Ja, absolut. Es ist dann trotzdem irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass Dirk immer noch nicht so weit ist, um diesen nächsten Schritt zu gehen. Also da gab es nicht nur die Matchstarts, sondern generell das so das Gefühl, war jetzt auch ein bisschen überheblich von ihm, fand ich dann danach zu sagen, das hätte ich easy gewinnen können. Ja. Aber das war generell, glaube ich, mal wieder eine verpasste Chance.
Definitiv, also der Frust, den hat man auch gesehen und der ist auch absolut legitim, weil ich meine, 3 Titel auf der Pro Tour, auf Players Championships hat er schon geholt und er will es einfach nicht auf die Bühne kriegen, dass man es jetzt auch mal bei der European Tour nochmal vollendet oder sogar noch eine Ebene höher. Und ja, ich bin jetzt wirklich sehr gespannt, wie er beim Matchplay auftritt, ob er in gewisser Weise das Positive aus diesem Finale mitnimmt oder auch ja, dieses negative Gefühl, was er eben auch vermittelt hat, den Zuschauern. Ne?
Dann lass uns mal kurz nochmal auf den Sieger schauen, Luke Humphreys, der bezwingt Marco Kantele, Stephen Bunting, Nathan Aspinall und James Wade und eben Dirk van Delvenbode. Auch bei Humphreys bin ich mal sehr gespannt, wie er das ins TV transformieren kann. Da gab es ja auch oft Turniere, wo er dann letztes Jahr, glaube ich, auch sehr früh beim World Matchplay in der ersten Runde rausgegangen, wo er dann hat er in der Pause nicht noch Autogramme geschrieben? War da nicht irgendwas bei Humphreys?
Das habe ich nicht mehr auf dem Schirm.
Ja. Aber für ihn, denke ich, wichtig, dass er hier mal wieder dieses Zeichen setzen konnte. Und wo wir beim Thema wichtig sind, wichtig könnte es auch für Joe Cullen gewesen sein, dass er mal wieder nach langer Zeit im Halbfinale war. Und welchen Eindruck hat denn James Wade bei dir hinterlassen? Also da war ja einiges, nicht nur die 10-180er im Halbfinale, gibt es ja jetzt auch eine neue Walk-On-Musik, die jetzt erstmal auch ihre Wirkung zu entfalten scheint, wenn man das so sagen kann. Also Wade für mich schon auch ein Positiv-Beispiel dieses Wochenendes in Trier.
Ja, und also was man ja auch oft schon gesehen hat, oft hängt dann auch so ein Walk-On und Wechsel so ein bisschen mit einem Mentalitätswechsel zu tun, oder man will Sachen verändern, weil man weiß, es geht nicht mehr so weiter, und dann fängt man sogar beim Walk-On an, das zu verändern. Und ich finde, das ist auch ein anderer James Wade, der da auf der Bühne stand. Also seine Art, wie er aufgetreten ist, und gerade, dass er die meisten 180er in einem Match gespielt hat, das ist ja jetzt auch nicht unbedingt James Wade-like, wenn man jetzt grundsätzlich auf seine bisherige Karriere und seine Legacy guckt, wenn man das so sagen darf. Das hat mich schon wirklich sehr überrascht, gerade weil er jetzt aus einer sehr schweren Phase kam. Die großen Ergebnisse fehlten, aber auch auf der Pro Tour lief es ja nicht sonderlich gut in den letzten Monaten. Und da kam das jetzt schon wirklich aus dem Nichts, diese Halbfinalteilnahme. Und Humphreys hatte ja auch zumindest an der Angel. 5-7 ist jetzt ist in Ordnung im Halbfinale. Hätte er durchaus auch für sich entscheiden können. Und ich glaube, Wade könnte wirklich ein gutes Matchplay spielen. Ich glaube, das zeichnet ihn vielleicht auch ein bisschen so aus, dass, wenn dann die ganz großen Events kommen, er sich auch oft einfach genau dann zurückmeldet mit guter Form, weil er weiß, darauf kommt es dann am Ende an. Er ist mittlerweile erfahren genug, hat auch genug Beispiele wie Gary Anderson, der das auch immer perfekt mit dem Timing zu großen Turnieren hinbekommen hat, und ist da einfach ein alter Hase im Geschäft, um zu wissen, auf welche Turniere es dann natürlich auch besonders ankommt, wann man fit sein muss.
Ja, also Wade und das Matchplay, ja, das hat Historie, definitiv.
Ja.
Natürlich, du hast Raymond van Barneveld angesprochen, der Michael van Gerwen bezwingt, mit ja, starkem Finishing vor allem, der ins Viertelfinale gekommen ist und damit sein World Matchplay endgültig fixiert hat, also seine Rückkehr zu diesem Turnier. Das definitiv auch für mich, also ich finde, es hätte auch noch weitergehen können. Cullen wäre durchaus schlagbar gewesen. Gian van Veen oder Gian van Veen, da bin ich mal auch nochmal den Niederländern zuhören, wie er dann ausgesprochen wird, genau, den 114er Average gegen Damon Hatter hast du angesprochen, der stand auch im Viertelfinale, also, und gegen ihn ist dann Martin Schindler rausgegangen, da können wir den Blick machen auf die Deutschen, der bezwingt eben Callan Ritz und verliert gegen van Veen, gegen einen sehr starken van Veen. Gabriel Clemens macht das gut gegen José de Souza in der ersten Runde, und da war dann auch mehr möglich gegen Ryan Searle, ja, gegen den er gerade bei der Players Championship auch verloren hat. Dann hatten wir Ricardo Pietrzczko, der schafft einen Whitewash gegen Landsmann Fabian Herz, verliert dann gegen Dimitri van den Berg, und Daniel Klose muss sich leider einem starken Vítězslav Sedlak geschlagen geben. Dann müssen wir vielleicht noch einhaken bei Liam Mendel-Lawrence. Der verliert 2-6 gegen Martin Kantele. Das Match dauert 50 Minuten für 8 Legs. Beide spielen einen 71er Average. Da kam, glaube ich, vieles zusammen. Einerseits sein Tempo, andererseits die Tatsache, dass es einfach mal gar nicht gelaufen ist. Auch bei uns im Forum sind die Diskussionen dann wieder hochgekocht, wie schwierig das zum Zuschauen war und dass es eine Shot-Clock braucht. Vielleicht auch hier nochmal den Chat in Beobachtung halten. Aber Benny, wie siehst du es denn? Also hast du es gesehen? Also ich habe nur mal zwischendurch auf den Live-Score geguckt und gedacht, okay, es ist jetzt, ich weiß gar nicht mehr, 7:20 und es steht 2-1 und 20 Minuten später habe ich auch nochmal reingeguckt und dann haben sie immer noch gespielt. Also so habe ich es erlebt und ich kann mir schon auch vorstellen, dass es mir nicht allzu großen Spaß machen würde. Ich habe noch nicht allzu viele Matches von Liam gesehen, aber das hier war natürlich alle Eventualitäten, die das verlängern hätten können, sind ja hier auch zusammengekommen.
Ja, soweit ich das noch im Kopf habe, war sein Debüt auf der European Tour aber auch noch so, dass er tatsächlich einen relativ gesunden ja. Rhythmus gespielt hatte. Mir ist es dann aufgefallen, es gab eine Übertragung zu der Czech Open oder so, die er dann ja auch gewonnen hat, oder dieses Doppelturnier, was er da auf der WDF-Tour von ein paar Monaten gewinnen konnte. Und da war das auch schon so. Das hat aber sein Niveau nicht so richtig betroffen. Da hat er trotzdem seine Mitte-80er-Averages gespielt und alles war im Rahmen. Aber wenn es dann halt mal wirklich in eine kleine Krise fällt oder so und wenn dann mal wirklich ein schwaches Spiel bei rumkommt, dann bringt dich das wahrscheinlich auch nur noch mehr raus. Also, was eine Nervenschlacht, 50 Minuten für 8 Legs, das ist unfassbar. Ich glaube, das tut ihm nicht gut. Den Zuschauern gefällt es natürlich auch nicht unbedingt. Wobei, das hatten wir auch schon oft genug, dass bei langsamen Werfern dann natürlich meistens auch bei jedem Dart ein bisschen applaudiert wird, wenn er endlich im Board steckt. Aber ja, es muss, glaube ich, er muss wieder seinen Rhythmus finden. Das hat ja auch anfangs sehr gut funktioniert und der erste Sieg war ja dann auch mit gesundem Rhythmus auf der European Tour zuvor schon drin. Also, oder war schon da sogar.
Also ich habe es jetzt schon auch in Erinnerung, dass dann, glaube ich, in München schon auch die Diskussionen angefangen haben. Also das ist jetzt, dass durchaus der Rhythmus da schon etwas war, was besprochen worden ist, ist halt die Frage, ne, wann die PDC, und wäre natürlich auch schade, wenn es dann irgendwie Konsequenzen für ihn hätte, wenn wir dann irgendwann drüber reden, dass er dann nicht im Nominee der Super League auftauchen würde, weil das Spiel nicht das attraktivste ist, obwohl er sich's ja mit einigen Qualifikationen und all dem dann irgendwie dieses Jahr auch verdient hätte.
Ja, also normalerweise müsste er in dem Feld bis dato drin sein, da müsste schon einiges passieren und einige weitere deutsche Spieler müssten die ein oder andere Qualifikation noch schaffen oder weit in ein European Tour Turnier reinkommen. Wenn, dann liegt es nur daran, aber ich glaube, die PDC Europe kann sich das jetzt auch nicht unbedingt leisten. Mhm. Dann einen Namen, also er hat sich ja in diesem Jahr doch schon unter Darts-Fans einen Namen gemacht. Man kennt ihn mittlerweile, wenn man regelmäßig auf der European Tour, sei es auch nur die Ergebnisse verfolgt. Und dafür ist der Name, glaube ich, jetzt schon zu groß, dass man ihn aus der European Tour aus der Super League rauslassen kann, oder?
Tja, ja, er ist jung, er ist ein Talent, in Anführungsstrichen spielt er halt leider nicht so wie, also es war jetzt auch, um da wieder die Überleitung zu kriegen, vielleicht nochmal zum Europe Cup Youth, da war es halt auch sehr interessant, weil dieses schnelle Spiel schon sehr drin ist, sehr in ist, sehr, wo du sofort jemand bist, der beäugt wird, wenn es dann ein bisschen langsamer mal zugeht. Und ich finde das oft übertrieben. An dieser Stelle, wenn dann aber Legs irgendwie 6 Minuten stellenweise dauern, dann wird es halt schwierig. Ne? Ich finde, man muss schon auch manchmal die Rechnung aufmachen, was passiert denn, wenn das mal bei einem großen Major-Finale wäre. Ne? Mhm. Wenn du 30 Legs und jedes Leg dauert 6 Minuten, dann wird spätestens dann ein TV-Sender kommen und sagen, hey, das funktioniert aber nicht.
Ja, und sei es eine relativ hohe Zeit sogar, die man festlegt als für 3 Darts, das ist ja schon allein symbolisch ein Zeichen für besonders langsame Spieler hier. Ja. Es wird beachtet, was du da machst und vielleicht nimm dir mal 10 Sekunden weniger Zeit. Also man kann ja wirklich, man kann ja klein anfangen mit den Regularien und dann immer noch weiter gucken.
Ja, ist halt die Frage, also was sind da Zahlen? Sind das,
genau.
Ja, also oft ist ja der Spieler in 10 Sekunden fertig mit seinen 3 Darts. Sind es 30 Sekunden, sind es 40 Sekunden? Wird man es noch höher ansetzen? Bringt es dann überhaupt was? Also zum Glück müssen wir das nicht entscheiden. Es ist eine schwierige Geschichte. Fakt ist, glaube ich, schon auch, wenn es kein deutscher Spieler wäre, dann wären wir da wahrscheinlich auch nochmal kritischer.
Definitiv, also das steht außer Frage. Die Diskussion gab es ja auch schon bei einigen Spielern, aber so klar und so extrem, muss ich sagen. Ich war ja selbst erschrocken, als ich das erste Mal ihn jetzt ein paar Minuten wirklich spielen sehen habe in dem Tempo. Ich meine, Marco Cantele ist nicht der schnellste Spieler, aber dass der Mann dann sogar noch schneller seine 3 Darts ins Board feuert, das war ja bezeichnend.
Ja, definitiv. So, dann Lass uns, jetzt muss ich mal eben schauen, wo wir sind. Und zwar, lass uns vielleicht gerade einmal auf das aktuelle Geschehen nochmal schauen. Es wird ja gerade, wir haben ja diese Woche Players Championship 15 und 16, die gespielt werden. Also danach ist quasi die Halbzeit überschritten auf der Pro Tour. Players Championship 16, die reichen wir dann in der nächsten Podcast-Folge natürlich nach. Wir können ja schlecht in die Zukunft schauen. Players Championship 15, wir haben keine Deutschen und generell keine deutsche Sprache. Doch, ich muss gerade nochmal schauen, wie es mit Rusty Jake aussieht.
Martin Schindler ist jedenfalls noch drin. Der spielt gerade sein Drittrundenspiel. Clemens ist gerade gegen Ryan Searle mit 4-6 in Runde 3 und den letzten 32 ausgeschieden. Und Rusty Jake ist tatsächlich im Achtelfinale.
Ja, habe ich gerade auch Gary gesehen. Anderson. Und das auch noch gegen Gary Anderson. Mhm. Bei Martin hatte ich jetzt aber...
Ist vorbei.
ja, gerade gegen Brandon Dolan raus, ne? 6-2. Also Rusty Jake ist der einzige deutschsprachige Spieler, der noch im Turnier ist. Jetzt versuche ich gerade mal hier parallel, das ist Multitasking, ist echt immer eine großartige Geschichte, mal zu gucken, wer denn hier noch drin ist, wer denn hier eingezogen ist. Ansonsten gib du mir doch mal vielleicht einen kleinen Überblick, wen wir aktuell noch so dabei haben.
Genau, also gerade spielen auf jeden Fall noch Barry Van Peer gegen Stephen Bunting. Da führt Van Peer 5-1 mit einem 103er Average.
Ja, okay.
Cross führt 5-4 gegen Kevin Dudes. Van Dijvenbode liegt 1-2 hinten gegen Ian White. Und Richie Atthaus führt gegen Dylan Slevin mit 4-3. Sonst sind Dave Chisel noch drin, Joe Cullen, Ryan Searle, Luke Humphries ist noch drin, Johnny Clayton, Chris Dobie, Damon Hatter und Josh Rock. Und so ein paar Überraschungen mit Dolan, Jaganski, und Owen Bates, der tatsächlich auch noch drin ist.
Ach Gott, ach Gott. Ja, Ian White, der war ja auch so jemand, da ging es hoch am Anfang des Jahres, dann war es in letzter Zeit wieder sehr ruhig. Jetzt vielleicht mal wieder eine positive Sequenz. Wir werden es im Auge behalten. Wir wollen immer wieder mal, weil wir ja aktuell live sind, zur Players Championship rüberschauen. Aber jetzt gehen wir, denke ich, zum Hauptthema dieser Sendung, das World Matchplay, das seit 1994 gespielt wird. Es sind qualifiziert die Top 16 der Order of Merit und die Top 16 der Pro Tour Order of Merit. Es gibt zwei Debütanten in diesem Jahr, Josh Rock und Mike De Decker. Bei Rock habe ich irgendwie gedacht, was? Der war letztes Jahr noch nicht dabei, aber tatsächlich. Im Vergleich zu 2022 sind Kellen Ritz, Adrian Lewis, Martin Lukman und Madas Rasman nicht dabei. Außerdem Roby John Rodriguez auch nicht. Und dafür haben wir Josh Rock dabei, wir haben Ross Smith, Raymond van Barneveld, Mike De Decker und Steve Beaton. Also bei Barney und Beaton, das ist ja für die Nostalgiker, ist das ja eine große Woche, glaube ich.
Also, ja, definitiv.
Ja. Beeindruckend, dass also gerade bei Barney, ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, ich finde, man darf von jemandem, der 56 Jahre alt ist, nicht erwarten, dass er irgendwie jetzt demnächst nochmal einen Major gewinnt. Aber ich finde es durchaus anerkennenswürdig, dass er sich jetzt in seinem dritten Jahr seit seiner Rückkehr wieder in den Top 30 gespielt hat. Und ich glaube, abgesehen vom Grand Slam, für jedes Ranglisten-Major in diesem Jahr auch eigentlich sicher qualifiziert ist.
Ja, ganz genau. Also 5 Jahre ist jetzt, glaube ich, sein letztes Matchplay her.
Ja.
Und jetzt qualifiziert er sich tatsächlich wieder. Und das ist ja schon ein erstes Zeichen, weil er hat sich tatsächlich jetzt im dritten Jahr, er hat es geschafft, sich wieder in die Top 32 zu spielen. Und nicht nur das, sondern auch ja tatsächlich zurück ins World Matchplay-Feld. Und das ist natürlich etwas, was man überhaupt erstmal schaffen muss. Ich meine, der Weg über die Pro Tour, über die, davor natürlich über die Q-School, aber gerade jetzt den Weg über die Pro-Tour zu schaffen, noch ins World Matchplay, das ist ein unfassbar harter Weg und den hat er auf sich genommen und hat ja auch durchaus mit konstanten Ergebnissen teilweise überrascht, dass dann ich glaube, relativ wenige Erstrunden aus, auch in Players Championships.
Und halt die European Tour, ne? Also das,
genau.
Da viele Qualis. Ist wirklich, weiß ich nicht, das war so eine Geschichte, wo ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob Barney, wie lange er das durchhält, weil er ja davor auch ein Spieler war, der gesagt hat, oh, da muss ich mir mal qualifizieren und die Pro Tour und ich mag das eigentlich nicht. Ich glaube nicht, dass sich daran viel verändert hat, aber er macht es jetzt momentan professioneller. Mal sehen, wann er wieder damit aufhört. Wenn er es Ich denke halt, wenn er ein paar Siege bei solchen Turnieren landen würde, dann geht's schon wieder in Richtung Top 20 und dann lass ihn mal eine halbwegs vernünftige WM spielen. Dann könnte es auch wieder in Richtung Top 16 gehen. Viel weiter, glaube ich, sehe ich es jetzt nicht. Und ich bin ja durchaus jemand, der ihm wohlgesonnen ist. aber das ist schon auch echt völlig in Ordnung. Aber dann ist halt die Frage, ob er dann wieder kürzer treten würde.
Ja, genau. Also ich glaube, er hat ja auch oft gesagt, dass seine Frau ihm da jetzt in den letzten Jahren echt noch motiviert hat, wieder nochmal ordentlich Gas zu geben. Und man hört ja jetzt auch keine großen Töne, dass er jetzt in naher Zukunft ans Aufhören denkt. Also man hat das Gefühl, er hat jetzt wirklich noch so eine kleine Mission. Er will noch auf jeden Fall das ein oder andere große Turnier mitnehmen und bestimmt auch mal nochmal ein ganz gutes Turnier spielen. Mal sehen, wann es dazu kommt und ob es dazu kommt. Aber ja. Dass er überhaupt hier ist, wie gesagt, ich freue mich einfach, ihn nochmal dort sehen zu können.
Ja, du wirst nicht zu sehen bekommen, so bekannte Namen wie Mervyn King, Vincent van der Voort, Simon Whitlock, Menzo Suljovic und eben auch knapp gescheitert Ricardo Pietrzczko, der hätte ins Viertelfinale kommen müssen in Trier, weil die Tür war durchaus offen. Ne? Kim Halbrechts früh ausgeschieden und so weiter. Aber hat da gegen Dimitri verloren, haben wir eben schon gesagt, in der zweiten Runde und war durchaus ein starker Dimitri van den Berg. Ricardo jetzt nicht so richtig in sein Spiel gefunden. Heute auch wieder mit einer, ja, ich glaube auch ärgerlichen Erstrundenniederlage. Also es kann aber ja auch nicht nur in eine Richtung permanent irgendwie nur gehen. Also ich glaube, Ricardo kann mit dem, was aktuell ist, zufrieden sein und vielleicht geht ja noch was in Richtung World Grand Prix.
Ja, also ich glaube, er war jetzt als Platz 30 gesetzt, der Pro Tour Order of Merit bei diesem Turnier heute beim Players Championship. Das zeigt ja schon, in welchen Gefilden er sich da momentan bewegt, nach anderthalb Jahren Tour. Ne? Und das ist ein absolut anständiges Niveau, was er da gefunden hat. Wenn man sich die ersten Players Championships anguckt vom letzten Jahr und jetzt seinen Standard aus den letzten Turnieren, da sieht man ja auch, dass da definitiv was passiert ist bei ihm und dass er jetzt auch auf der Tour angekommen ist. Und gib ihm vielleicht noch ein Jahr, vielleicht sieht es in einem Jahr schon ganz anders aus. Und wir sehen ihn beim Matchplay, wenn dann das ein oder andere Top-Ergebnis vielleicht auf der Proto dazugekommen ist.
Ja, also Geduld ist nicht immer die Stärke der deutschen Dart-Fans, aber vielleicht kriegen wir es ja dieses Mal hin. Dann lass uns doch das tun, was wir alle, glaube ich, wenn wir im Podcast sind, ganz gerne haben, nämlich den Draw einmal von oben bis unten durchgehen und dann würde ich dir natürlich das erste Viertel einmal überlassen, wo wir dann durchaus interessante Namen haben. Also ich kann es ja einmal vorlesen. Michael Smith, Stephen Bunting, James Wade, Chris Doby, Danny Noppert, Martin Schindler. Danny Noppert trifft auf Martin Schindler und Espinel und Ratajski. Also was machen wir denn damit?
Puh, wo fangen wir an? Ich würde sagen, bei Michael Smith gegen Steve Beaton. Ich glaube, rein vom Spiel her wird es auf jeden Fall ein Spiel mit Rhythmus. Da freue ich mich allein deswegen schon drauf. Ich habe aber die leise Vorahnung, dass es so ein 10-3, 10-4 werden könnte. Weil Smith momentan in dem Standard, glaube ich, einfach zu stark auf die lange Distanz für Steve Beaton ist.
Und ich buzzer dann, wenn ich nicht deiner Meinung bin, ja.
Okay, mach das gerne. Viel mehr habe ich hier tatsächlich auch gar nicht hinzuzufügen. Auch dabei Beaton ist es einfach jedes Jahr wieder ein Mysterium, auch in diesem Jahr wieder, dass er beim Matchplay es tatsächlich geschafft hat, sich zu qualifizieren. Heute auch wieder in den letzten 32 gewesen. Mit solchen Ergebnissen hält er sich und seine Karriere in gewisser Weise auch regelmäßig am Leben, weil die Konstanz schon immer seine große Stärke war. Ne? Also die ganz großen Top-Ergebnisse, die sind halt nicht da. Aber es reicht tatsächlich hier auch wieder, um zum Matchplay zu kommen. Ich glaube aber nicht, dass da mehr passiert. Kevin, wenn du da nichts hinzuzufügen hast, würde ich direkt zum
nächsten Spiel gehen. Mach gerne das Viertel einfach ein bisschen. Okay. Und ich beobachte und sage manchmal, irgendwas. Ja, ich bin aber da. Ich bin stets genau da.
So ein paar Töne im Hintergrund.
Ja.
James Wade gegen Chris Doby. Chris Doby fällt gerade nicht so wirklich auf nach der Premier League. Also bei James Wade, wie gesagt, das Halbfinale in Trier gespielt und macht wieder einen ganz guten Eindruck. Ich glaube auch, dass er sich hier gegen Doby durchsetzen wird. Doby ist ja auch oft ein Bühnenspieler, auch wenn es bei der Premier League dann auf die lange Distanz mit dem wöchentlichen Donnerstag nicht so gut funktioniert hat. Aber am Ende kann ich mir gut vorstellen, dass das hier 10-7, 10-6 für Wade ausgehen wird, weil ich glaube, dass er pünktlich zum Matchplay wieder auf seinem Niveau da ist. Bei der deutschen Auslosung, muss ich ganz ehrlich sagen, Schindler gegen Noppert und dann später ja auch noch Gabriel Clemens gegen Johnny Clayton, muss ich sagen, ja, zwei Lose, die man sich auch nicht unbedingt wünscht.
Ja, Noppert ist halt so die Frage, ne, wie der einzuschätzen ist, den ich gefühlt schon stärker erlebt habe. Und wenn ich es mir aussuchen müsste, würde ich sagen, Martin, für mich momentan der stabilere, wenn man ihn und Gaga vergleichen würde, aber ich weiß nicht, wie du es siehst.
Ja, ich würde Schindler gerne mal in einem Einzelspiel mal wieder auf der Bühne sehen, deswegen ist jetzt schon wieder ein bisschen länger her. Beim World Cup muss ich sagen, wurde er auch in gewisser Weise, ohne ihn da nahe zu treten zu wollen, auch von einem sehr starken Gabriel Clemens in Teilen dann auch ganz gut mitgetragen, auch wenn sein Niveau in Ordnung war. Ich glaube, da muss man echt abwarten, wie er in die Partie startet. Bei Noppert, ich habe mir nochmal die Ergebnisse in den Majors in diesem Jahr angeguckt. Ich glaube, bei der Mission Titelverteidigung bei der UK Open ging es nicht über die letzten 32 hinaus. Sonst jetzt beim World Cup ist er auch direkt im ersten Spiel mit den Niederlanden sogar mit Dirk van Dijven wurde zusammen ausgeschieden. Viele Fragezeichen tun mich in dem Spiel auf.
Ja. Ich denke, wir können gleich nachher noch mal ein bisschen über die Deutschen sprechen. Dann gucke ich ein bisschen aufs zweite Viertel vielleicht. Wir müssen ein bisschen Abwechslung reinkriegen. Du würdest jetzt doch auf Noppert gehen oder was würdest du?
Ja, ich glaube, Noppert gefällt die lange Distanz in dem Fall und der spielt ihm da in die Karten und wird da dann wahrscheinlich in der zweiten Runde gegen entweder Espinel oder Ratajski. Ich sag Ratajski spielen, weil der mir auch doch ein bisschen besser gefallen hat in der letzten Zeit und ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass er hier in der knappen Partie gegen Espinel vielleicht sogar die Oberhand hat.
Ja, dass die knapp wird, kann ich mir auch vorstellen. Ich hätte jetzt Espinel vorne gesehen, aber ich glaube, das ist so eine Partie, wo man sich durchaus auch uneinig sein kann. Ansonsten würde ich bei dir auch, würde ich auf Smith gehen, würde ich auf Wade gehen. Würde ich mich auch trauen, vielleicht auf Schindler zu gehen, weil ich Noppert irgendwie schon stärker erlebt habe, aber schwierig. Dann schaue ich ein bisschen auf das zweite Viertel, natürlich mit Gervin Price, der aber nach wie vor ja jetzt abgesehen, na gut, das Finale letztes Jahr hat er erreicht, hat da ja aber dann auch nicht wirklich mithalten können, ist ja beziehungsweise ist dann ja auch von Michael van Gerven abgefangen worden, er hat schon mitgehalten. Bei ihm ist es dann Stephen Bunting in der ersten Runde, also sehe ich jetzt auch nicht unbedingt, dass er da stolpert, also glaube schon, dass das Price da durchkommt. Kallen gegen De Decker. Kallen hat mir eigentlich letzter Zeit nicht so gut gefallen. Trier dann wieder besser. Aber Mike De Decker ist halt jetzt auch nicht derjenige, der regelmäßig große TV-Turniere schon gespielt hat. Also weiß ich noch nicht, wie stabil der ist. Auf der Pro Tour wäre das für mich ein 50-50-Spiel. Auf der großen Bühne sehe ich Kallen dann doch vorne. Ja, Rob Cross gegen Daryl Gurney. Eher Cross, auch wenn Gurney ja immer wieder Zeichen setzt und ich ihm irgendwie immer noch Dinge zutraue und mal liefert er sie, mal liefert er sie halt nicht. Also, aber eher Cross und ja, Chizzy gegen Gary Anderson. Ja,
was eine Erstrundenpartie.
Ja, also es ist heftig. Es ist. Aber der Gary Anderson, den wir zuletzt gesehen haben, der macht natürlich auch Spaß und wir wissen ja auch, wie anfällig Chizzy dann auch ist, dann einfach in den großen Spielen eben nicht all das abzurufen und deswegen bin ich versucht, auf Gary Anderson zu setzen. Also auf Anderson, Cross, Allen und Price. Jetzt bin ich durchaus gespannt, ob du da irgendwie was anders tippen würdest, wie es bei wie du Chisnell gegen Anderson siehst oder ob du in einer anderen Partie irgendwie was ganz anders hättest. Mhm.
Puh, also bei Price stimme ich dir auf jeden Fall zu. Da sehe ich auch nicht Bunting über einen ja, 10-6, 10-7 hinauskommen. Ich glaube, es wird vielleicht sogar ein bisschen deutlicher. Dafür ist der Standard von Price in den meisten Bühnenspielen auch einfach zu hoch für Bunting. Bei Kallen und De Decker, du hast genau schon mein Problem in der Partie angesprochen. Es ist, dass De Decker auf der Pro Tour immer wieder seine Spiele hat, wo er richtig zündet, wo er seine 110, 115 spielen kann sogar manchmal und wo er generell einen Standard hat, der nicht nur konkurrenzfähig ist, sondern für jeden Spieler gefährlich sein kann. Aber ich habe auch noch nicht das große Bühnenspiel von ihm gesehen. Das will ich erstmal sehen und deswegen sage ich hier auch Kallen. Bei Cross Gurney sind zwei Spieler, die ja, ihre Schwächephasen haben und brauchen auch und ihre guten Phasen im Jahr haben. Cross da aber auf einem etwas höheren Niveau als Gurney mittlerweile natürlich auch, hat auch schon endlich auf der European Tour seinen Titel einfahren können diesen Jahr. Vielleicht ist das auch ein bisschen ja, so der Umschwung für ihn und es kann hier mal ein bisschen weitergehen. Deswegen gehe ich auch auf Cross. Bei Chisnell und Anderson muss ich sagen, Chizzy hat schon zwei European Tour Turniere in diesem Jahr gewonnen. Das hat er auch, ich weiß nicht, ob er das überhaupt schon mal geschafft hat.
Na. Nein, hat er nicht, soweit ich das weiß. Ja.
Genau, währenddessen hat Gary Anderson aber auch nicht ja, den schlechtesten Eindruck auf mich hinterlassen. Hat die Mission Pro Tour die er, und European Tour, die er angehen muss jetzt wieder, angenommen und zeigt sich ja auch immer wieder mit seinen Spitzen, unter anderem dann auch mal mit einem Sieg auf der Pro Tour. Aber es ist eine gute Frage. Es ist schwer, da in eine Richtung zu gehen. Ich glaube, ich würde dir sogar zustimmen mit Gary Anderson. Also, das Matchplay oder generell große Turniere sind einfach sein Ding. Und Chizzy hatte zwar mal eine ganz gute WM, ist immer mal wieder ganz gut aufgefallen auf der großen Bühne, aber ist dann auch nie der Mann gewesen, der auf der großen Bühne dann auch konsequent genug war, um den langen Weg zu gehen. Ich glaube, Gary Anderson kann sich da durchsetzen.
Und jetzt bin ich natürlich auch sehr gespannt, weil dann bleiben wir bei dir und dem dritten Viertel und Peter Wright, der es mit Andrew Gilding zu tun bekommt, wo man dann die Frage stellen könnte, ist das dankbar oder nicht, weil Gilding seit den UK Open halt auch nicht mehr so richtig in Erscheinung getreten ist. Ryan Searle gegen Raymond van Barneveld ist das Parallelspiel. Dann haben wir noch Johnny Clayton gegen Gabriel Clemens und Dimitri Vandenberg gegen Ross Smith. Jetzt ist natürlich die Frage, Peter Wright hat seinen Titel von vor 2 Jahren zu verteidigen und wenn das nicht klappt, dann geht es einige Plätze runter in der Weltrangliste. Ich glaube, wir sehen jetzt beide nicht, dass er diesen Titel verteidigt. Ist halt die Frage, wie früh geht er raus?
Ja, immerhin ist sein Gegner seit diesem Jahr ein Major-Sieger, ne?
Ja.
Also das darf man nicht vergessen. Und das hat Peter Wright in diesem Jahr noch nicht geschafft und er war teilweise meilenweit davon entfernt.
Ja.
Also gerade spielerisch, ich erinnere mich da an Partien in der zweiten Runde auf der European Tour mit einem Average von unter 75 Punkten. Und das ist nicht nur einmal passiert. Das ist gerade wirklich eine prekäre Phase von Peter Wright. Okay, in letzter Zeit sah es wieder ein bisschen besser aus. Aber dieser große Umschwung, dieser positive Umschwung, den habe ich in diesem Jahr noch nicht gesehen in die viel bessere Richtung. Und ich kann mir vorstellen, dass, wenn es hart auf hart kommt, Andrew Gilding ihn da auf jeden Fall ärgern kann. Es wird eine enge Partie. Ich glaube, der Rhythmus sagt beiden Spielern zu. Das ist auch richtig. Ich könnte mir vorstellen, ich will da nicht in eine Richtung gehen in dem Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, es wird auch eine enge Partie.
Und dann kann man natürlich, ne, European Tour, Searle gegen Van Barneveld, haben wir ja letztens gesehen mit Searle, der die Matchstarts nicht macht. Mhm. Für mich auch nach wie vor im TV nicht so ganz greifbar, Ryan Searle. Ja. Es ist, glaube ich, gar nicht so die schlechte Auslosung für Barney, auch wenn ich mir vorstellen könnte, dass die Partie lang geht. Wir haben ja noch nicht drüber gesprochen, dass wir auch beim Matchplay wieder diese Tiebreak-Geschichte haben, also dass du mit 2 Legs Vorsprung gewinnen musst, es sei denn, 5 Legs kommen zur ursprünglichen Distanz hinzu. Es wird kompliziert. Wer jetzt schon weggenickt ist, dem kann man zum Beispiel sagen, du musst in der ersten Runde 2 Legs Vorsprung haben, bis es 12-12 steht und dann gibt es einen Entscheidungsleg, ohne dass nochmal ausgebullt wird. In der zweiten Runde wäre es dann zwei Vorsprung, bis es 15-15 steht zum Beispiel. Das will ich jetzt gar nicht weiter durchexerzieren, aber für mich, Barney, durchaus eine Chance auf einen Run hier.
Ja, generell, wenn man sich das Viertel anguckt, oder? Also Clayton und Vandenberg hatten ihre Spiele in diesem Jahr, aber auch gehören jetzt in meinen Augen auch nicht zu den absoluten Titelfavoriten. Und da muss ich sagen, wenn man jetzt in Runde 2 tatsächlich auf Gilding trifft, sogar unter Umständen, und hier sich Barney durchsetzt, dann kann es weit gehen. Und dann könnte es plötzlich schon das Turnier sein, was ihn dann noch ein Stückchen weiter in der Rangliste nach vorne bringt. Searle muss erstmal überstanden werden. Für mich auch eben ein Spieler, der auf der Pro Tour ein ganz anderes Niveau zeigen kann als auf der ganz großen Bühne, obwohl er jetzt schon seit ein paar Jahren in Richtung der Top 25 sich bewegt oder in den Top 25 sich sogar bewegt. Ich glaube, Barney setzt sich durch. Wie deutlich kann ich nicht sagen und könnte mir auch vorstellen, dass es da, wie gesagt, zum Battle gegen Gilding kommt. Mhm. Und dann kommen wir zu Gabriel Clemens gegen Johnny Clayton und muss sagen, ich glaube hier nicht an den deutschen Erfolg. Muss leider ernst sein in dem Moment. Clemens hat leider in meinen Augen den Rückenwind aus der hervorragenden WM mit dem Halbfinale nicht so richtig mitnehmen können. Da gab es Spieler wie Espinel oder Co., die dann wirklich so schnell den Weg in Richtung der Top 10 gegangen sind und in jedem Turnier plötzlich zumindest zu den Außenseitern auf den Titel gehörten. Clemens, muss ich sagen, gefällt mir auch auf der Pro-Tour gerade und auch nur bedingt. Also er stagniert, beziehungsweise fällt sogar so zumindest ein kleines Stück ab, auch vom Spiel her. Und ich glaube, da ist Clayton einfach wirklich vom Standard, was er auch mit seinem B-Game spielt, auf die lange Distanz der deutlich konstantere.
Ja. Und dann haben wir noch Dimitri gegen Ross Smith. Von Smith hört man auch nicht viel.
Nö, und das trotz seines Titels, der auch noch nicht lange her ist. Vandenberg ist gerade wieder auf dem Weg in eine gute Verfassung. Das ist mein Eindruck. Und wird sich hier auch vielleicht sogar relativ deutlich durchsetzen. Dafür sieht der Standard von Vandenberg in den letzten Wochen wieder sehr, sehr gut aus. Ich glaube, für ein absolutes Top-Ergebnis weiß ich nicht, ob das reicht. Kann es natürlich reichen. Wie gesagt, das Bracket würde es hergeben, dass es ins Finale oder Halbfinale geht. Rein spielerisch her glaube ich nicht an den Titel, aber Ross Smith sollte die Anfangshürde auf jeden Fall sein, die er nimmt.
Ich bin da grundsätzlich bei dir. Also ich habe da jetzt auch nicht, kannst du mal, du hast gesagt, du hast das iPad hier, gab es irgendwas im Chat, was man aufgreifen könnte, gerade jetzt auch, wenn wir übers Matchplay sprechen oder eben nicht, ist ja auch in Ordnung, man kann uns ja auch dankbar zuhören, ist ja auch alles in Ordnung.
Nee, bisher kam noch nichts jetzt zum Matchplay, aber Leute, meldet euch natürlich gerne, wenn ihr Fragen habt oder sogar, komplett anderer Meinung seid als wir. Ja. Ich habe nur gelesen, dass Marcel vor ein bisschen Zeit geschrieben hat, dass Humphries heute schon 9 Data geworfen hat auf der Pro Tour. Das habe ich noch nicht gesagt, aber das habe ich auch noch nicht gesehen.
Ja, also das ist halt dann auch bei solchen Spielen auf der Pro Tour. Ich habe heute auch nur Dart Connect aufgemacht und jetzt nicht irgendwie Twitter. Muss man sich ja jetzt auch einteilen mit den. Wie viele Tweets sind es jetzt aktuell, die du als nicht verifizierter oder bla bla bla, ja, ja. Dann gucke ich nochmal auf das vierte Viertel und sehe da Michael van Gerven gegen Brandon Dolan. Okay, Brandon Dolan, nein, also sehe ich jetzt nicht. Also würde mich sehr überraschen, wenn das Michael van Gerven. Es ist natürlich, wenn ich frage, welchen van Gerven sehen wir? Sehen wir den Trier van Gerven oder sehen wir den Poland Darts Masters van Gerven, also ist jetzt Poland Darts Masters soll eigentlich später nochmal kurz angesprochen werden, aber das, was van Gerven da gespielt hat, war unfassbar. Natürlich schon überragend, aber es waren zwei Tage, also ich kann das gerade nicht so richtig greifen. Ich kann mir schon vorstellen, dass er bei so einem TV-Turnier wieder auf der Höhe ist, aber das dann 4-5 Mal, da bin ich mal sehr gespannt. Also ich glaube nicht, dass Dolan ihm jetzt ein Beinchen stellen wird. Ich glaube vielmehr, dass das dann Josh Rock sein wird, der ja dann gegen Damon Hatter spielt und Hatter und die großen TV-Turniere sind ja auch noch nicht die größten Freunde, also es ist halt interessant, also Josh Rock ist da für mich schon Favorit und das muss auch nicht unbedingt nur die Two-Clear-Legs-Geschichte sein. Da kann Rock auch mit 4-5-Legs-Vorsprung rausgehen, in meinen Augen. Luke Humphreys gegen José de Sousa. De Sousa ist für mich gerade auch irgendwie solide, aber ich glaube, diesmal lässt sich das Humphreys nicht nehmen und geht auch ein bisschen deutlicher durch. Ja, und dann haben wir eben noch Dirk van Duivenbode gegen Kim Heilbrecht. Da ist jetzt Kim auch nicht der konstanteste Spieler, lebt und auch seine Matchplay-Quali lebt sehr von diesem einen Pro-Tour-Titel, den er dieses Jahr gewonnen hat. Und ich sehe nicht, dass er da gegen Dirk groß, also das könnte wirklich deutlich werden, glaube ich. Also das hier sehe ich jetzt, also da sehe ich jetzt wirklich, ich sehe Dirk vorne, ich sehe Luke Humphreys vorne, ich sehe Josh Rock vorne und ich sehe Van Gerven vorne. Widersprichst du mir da?
Nee, ich widerspreche dir nicht, aber ich finde, also grundsätzlich, erstmal nur nochmal, um auf Michael van Gerven zu kommen. Okay, Dolan wird, glaube ich, eine relativ dankbare Anfangshürde sein für ihn, das stimmt. Ist ja auch eigentlich ein ähnlicher Spieler wie Heibrechts, der dann immer mal das eine Top-Ergebnis auf der Pro Tour hat, was ihm dann immer noch, naja, in gewisser Weise den Platz rettet bei den großen Turnieren. Und ja, Van Gerven aber hat im Gegensatz zu zum Beispiel eben Barney im dritten Bracket-Teil das Ding, dass er in Runde 2 direkt auf einen Mann trifft, egal wer es nun wird, der in einer guten Verfassung ist, weil Hatter hatte schon mehr als eine gute Phase in diesem Jahr. Josh Rock ist, manche reden von Wunderkind, der sofort auf der Bühne angekommen ist bei seinem ersten Spiel schon im letzten Jahr und gezeigt hat, ich fühle mich hier sauwohl und ich kann, ich habe gar kein Problem damit, hier oben genau das gleiche Niveau zu spielen, was ich hier unten spielen kann. Und dementsprechend wird die zweite Runde so oder so sehr undankbar für Michael van Gerven und der Weg aus diesem vierten Quarter raus, der wird schwer für van Gerven. Aber grundsätzlich, ja, ich glaube auch, van Gerven geht durch. Rock geht, glaube ich, am Ende auch deutlicher durch, als man denkt in dieser Partie der beiden Spieler, die doch in Form sind. Humphreys wird sich, glaube ich, diesmal auch keine Blöße geben und in einer Partie der beiden Giftzwerge, wenn man es so sagen will, gut, nicht von der Größe her bei der Alpenbode, aber von der Mentalität her, glaube ich auch nicht, dass Heibrechts dann ein ganz harter Gegner wird und ihn da bis ans Maximum bringen muss.
Ja, dann lass uns das doch mal ein bisschen weiter durchspielen. Also wenn ich dich jetzt fragen würde, wen sähst du denn am Ende im Halbfinale? Ist das ganz oben relativ klar Michael Smith oder ist es Wade oder ist es Aspinall? Das sind für mich so die Namen, die rausstechen.
Also um es vorwegzunehmen, glaube ich, dass aus dem zweiten Teil es deutlich Gervin Price werden wird. Ich sehe da keinen Namen, der mir da so zusagt, dass ich sage, da kann Price auf diese Distanz.
Viertelfinale ärgern. Price gegen Anderson?
Glaubst du, Gary Anderson könnte im Viertelfinale Gervin Price nochmal so richtig ärgern auf die lange Distanz?
Ich weiß es nicht. Es war gerade so Fragezeichen, treffen die beiden aufeinander. Also ich bin da auch gespannt und klar.
Ich glaube nicht.
Also
ich glaube, wenn er tatsächlich Chisnall schlägt, könnte ich mir nicht vorstellen, dass er dann Cross zum Beispiel auch noch rausnimmt. Also wenn es Gurney wäre, dann vielleicht, aber dann zwei Spieler von dem Kaliber, Chisnall, Cross, das wird für einen Gary Anderson in der Phase seiner Karriere, glaube ich, schon brutal.
Ja.
Und dann würde Gervin Price kommen. Also es ist gleich schon ein Marathon, was er da durchgehen müsste. Ich sehe es. Also, wie gesagt, Price und im ersten Viertel.
Ist es dann der Sieger aus Smith gegen Wade? Also, weil Aspinall sehe ich gerade nicht, dass der drei starke Spiele hat.
Da muss ich zustimmen, ja. Also, es wird, glaube ich, da waren wir uns ja auch einig, Smith gegen Wade werden. Das ist eigentlich eine viel zu liebe Folge hier heute, merkst du? Also, Michael Smith gegen James Wade, ja, es kann gut und gerne hier zu der Partie werden, die über Halbfinale oder nicht entscheidet. Also und da sehe ich dann ehrlicherweise Michael Smith das Mühe vor Wade, glaube ich. Und dann könnte es zu Smith gegen Gervin Price kommen und ich glaube, das würden einige mit Kusshand nehmen in einem Halbfinale.
Samstagabend, Best of 33, Legs, also
Lecker.
wäre schon nett, ja, wäre
Ja.
schon, ja, muss ich meine Freundin fragen, ob sie lernen möchte oder ob ich, also das würde ich mir auch geben. So, tja, was machen wir denn mit diesem dritten Viertel? Weil steht da am Ende Raymond van Barneveld im Halbfinale?
Oh, da packen wir jetzt aber die Romantik aus. Also.
Ja, ich packe die gerne aus. Also würdest du sagen, das ist dann doch, es ist auch ein Viertel, wo ich so denke, es ist halt ein offenes, es ist aber auch nicht das, wo du dann am Ende dreimal 105 spielen musst, um dich da durchzusetzen. Ist es dann doch Johnny Clayton, weil Dimitri, oder ist es Dimitri, oder ist es Barney? Also ich bin ja durchaus bisschen emotional vorbelastet und ich glaube, dass Barney zumindest ins Viertelfinale kommt.
Ja, also im Halbfinale sehe ich ihn nicht, weil ich nicht glaube, dass er in einem Best of 31 einen Spieler wie Johnny Clayton oder Dimitri van den Berg schlagen wird.
Das hat man halt beim
Und
Grand Slam auch gedacht, als er Peter
absolut,
Price über Best
das
of
stimmt.
31 gespielt hat. Ich spiele nur gerne jetzt gerade das böse Äffchen auf deiner, welcher Schulter auch immer du dir das beliebt. Aber ich kann verstehen, wenn man sagt Clayton oder Vandenberg.
Ja, also der Punkt ist, wenn es zum Zweitrundenduell zwischen Vandenberg und Clayton kommt, dann ist das in gewisser Weise für den Spieler, der sich da durchsetzt, in gewisser Weise die erste Prüfung, ob es richtig tief ins Turnier gehen kann. Und die hat dieser Spieler dann schon so oder so überstanden, sei es Vandenberg oder Clayton. Und da hat Van Barneveld von der reinen Auslosung her, wenn es nicht ein Peter Wright plötzlich aus dem Nichts in Topform ist, wie ein Phönix aus der Asche, da doch eine Auslosung, die dankbar sein kann. Und das sehe ich eben als Vorteil für den Spieler, der sich da zwischen Clayton und Vandenberg durchsetzt. Ganz
Wer wird
abgesehen
es?
davon, dass Vandenberg momentan sowieso spielerisch auf einem Niveau ist, wo Barney erstmal im Best of 31 mithalten muss, ne?
Also für mich hört sich das ein bisschen bei dir mehr nach Vandenberg an.
Ja, Vandenberg sehe ich vielleicht ganz knapp ein Stück weit vor Clayton.
Da würde ich tatsächlich.
Gerade weil das Matchplay in letzter Zeit ja auch ein ganz gutes Pflaster für ihn war. Also, wie gesagt, das Halbfinale im letzten Jahr hat ihm nicht nur wahrscheinlich den Premier League-Platz gerettet, sondern auch ein bisschen das Jahr. Und das war eigentlich in den letzten Jahren immer ein ganz gutes Pflaster für ihn, glaube ich.
Also ich würde auf Clayton gehen. Irgendwie, aber auch nach Gefühl so. Also, weil Dimitri mir jetzt in wenigen TV-Turnieren groß gefallen hat, mich in der Premier League auch irgendwie nicht vom Hocker gerissen hat.
Das stimmt.
Gefühl, Clayton, aber für mich dann Viertelfinale Clayton gegen Van Barneveld und Clayton gewinnt. Hauchdünn. Mit irgendeinem großen Finish oder sowas. Wenn das zutrifft, dann spiele ich doch mal wieder Lotto. Also in diesem Viertel sind wir uns nicht ganz einig, aber ein bisschen Needle muss ja dann schon auch hier mit rein.
Ja, und
Ab
um da mal ganz kurz zwischenzugrätschen, da gibt es auch was jetzt aus dem Chat, denn da hat, schöner Name, Kartoffelheld89, geschrieben, Dimi gerade richtig gut wieder und er ist Mr. World Matchplay. Und Marcel hat geschrieben, nee, warte mal, jemand hat noch geschrieben, Andrew Gilding marschiert wieder durchs Turnier. Das ist eine These.
Ich meine, auch für ihn kann diese Auslosung natürlich etwas sein, ne? Gegen Peter
Genau,
Wright
ja.
sich behaupten. Barney ist auch jemand, der kann dir, der hat dieses Jahr auch schon die Schwankungen drin gehabt zwischen 95 und 85. Also, und Barney kann dann auch mal zu so einer Zweitrundenpartie. Also, da gab es ja in der Vergangenheit immer wieder Geschichten, wo du dann denkst, was macht er denn jetzt wieder gegen Mervyn King am World Grand Prix? Das war auch ein Zweitrundenspiel, glaube ich, wo er dann plötzlich irgendwann nur noch auf Bull geworfen hat, um das Startdoppel zu treffen. Also, das ist bei Barney immer drin. Und wenn es so ein Off-Day gibt, dann tschüss, also so nach dem Motto, das ist, ich habe das Gefühl, dieses Jahr werden diese Ausreißer weniger, wobei das Match gegen Cullen für mich jetzt beim Turnier in Trier schon auch so eins war, wo ich dachte, boah, was hat der alles ausgelassen? Also ja. Es kann auch Gilding sein, der mindestens, ich sehe halt Wright nicht in dieser Kombination irgendwie, der ja alles verändert hat und dass der dann jetzt zum Matchplay wieder rauskommt, das haben wir ja vor 2 Jahren ähnlich gesehen. Da war er ja, glaube ich, in einer ähnlichen Position, dass er einiges zu verteidigen hatte und dann geht er da zum World Matchplay und spielt ja irgendwie auch alles in Grund und Boden. Also so ist es ja dann irgendwie doch auch gewesen. Aber irgendwie sehe ich es jetzt aktuell noch nicht. Also ich glaube auch nicht, dass man ihn abschreiben darf, aber da ist mir zu viel im Argen. Aber Gilding könnte natürlich auch der Nutznießer sein. Gut, ich sehe aber da dann genauso wenig bei ihm wie bei Barney, dass er dieses Best-of-31-Match gegen Johnny Clayton oder Dimitri gewinnt.
Genau, ja. Also ich glaube, Gilding kann man auf jeden Fall, falls es wirklich dazu kommt, dass Gilding in Runde 1 Peter Wright schlägt und Barney Sir schlägt, dann kommt natürlich auch noch zum Vorteil von Gilding, dass der es auf der großen Bühne eben auch in diesem Jahr schon gezeigt hat. Es ist in der Hinsicht sowieso ein interessantes Spiel, weil beide Spieler, glaube ich,
Ü50.
Erstens das und zweitens nicht unbedingt ein Problem damit haben, wenn dann das Publikum gegen sie ist. Wobei da Van Barneveld sowieso sich keine Gedanken machen muss, weil das Gegenteil ist da auch dann der Fall. Aber Gilding wird damit kein Problem haben, im Gegensatz zu einem jungen Spieler, der da vielleicht stehen würde.
Ja. Tja, dann lass uns noch aufs letzte Viertel gucken, wo wir beide irgendwie denken, dass Michael van Gerwen gegen Josh Rock stolpern könnte. Wer gewinnt denn dieses Viertel? Weil wenn das passiert, dann bin ich halt auch mal sehr gespannt, weil ob Rock das dann, also wie stabil ist dann Josh Rock? Also das ist halt dann auch eine Geschichte. Das kann man und darf man sich dann halt auch fragen. Viele, die dann gegen Michael van Gerwen gewinnen, es war wie damals bei, wenn man Phil Taylor schlägt, dann funktioniert es meistens im Spiel danach nicht mehr. Ist das dann die Chance für Luke Humphries oder Dirk van Duivenbode? Und wenn ja, wie viele? Also für mich ist Humphries gegen Dirk, wäre dann natürlich die Wiederauflage vom Trier-Finale. Der Sieger daraus dann, ich finde es extrem schwierig. Also
brutal, ja. Also ich glaube jedenfalls, ich würde mich jedenfalls schrecklich freuen, auch über eine Partie von Josh Rock gegen Dirk van Duivenbode im Viertelfinale. Weil das wird eine so unfassbare Pace haben, dieses Spiel. Und die beiden werden sich, glaube ich, richtig hochschaukeln vom Niveau her. Also das könnte Spaß machen. Aber zuvor würde natürlich auch schon ein Spiel zwischen MVG und Rock extrem Spaß machen. Ich glaube, Rock wird sein Niveau spielen. Es kommt wirklich darauf an, ob van Gerwen das Niveau spielt, was er bei den Poland Darts Masters gespielt hat. Weil das war ein Niveau, was, glaube ich, für einen Josh Rock auf die Distanz verdammt brutal wird, das mitzuhalten. Also da waren ja 2 Averages über die 110 dabei. Das Schwächste, in Anführungszeichen, war in Runde 1, 98, glaube ich, gegen Adam Gavlas. Das glaube ich einfach nicht, dass Josh Rock auf so eine Distanz das mithalten würde. Also auf das kommt es halt wirklich an. Wenn van Gerwen hier 98 spielt, dann glaube ich, dass es eine enge Partie wird und dann kann es ja auch zum Setup kommen. Aber ich glaube, am Ende wird van Gerwen wir kennen die mittlerweile sehr gut. Meistens gab es bei der Generalprobe dann auch nochmal so eine richtige Machtdemonstration. Das gab es jetzt wieder bei den Poland Darts Masters und ich glaube, das hat ihn nochmal richtig heiß gemacht.
Also würdest du van Gerwen hier, also ich glaube schon, wenn er Rock schlägt, Dirk hat er in der Tasche, mental allein schon. Also glaube, das wird dann wieder dort. Also du sagst, ich sag's auch, wenn van Gerwen Rock schlägt, dann geht er auch ins Halbfinale. Ich sehe halt irgendwie gerade noch, dass Rock van Gerwen schlägt, irgendwie irgendwas. Und dann ist halt die Frage, wer das dann ist, wer dann da. Ich weiß halt auch nicht, wie stabil ist Dirk. Wir haben vorhin drüber gesprochen, wie stabil ist Humphries. Wir haben es besprochen, wie stabil ist Rock dann. Also sobald Rock van Gerwen schlägt, wird es für mich dann halt brutal offen, wenn dieser Stein ins Rollen kommt.
Ja, und van Gerwen wird sich, glaube ich, gegen Dolan keine Blöße zeigen. Er wird da auch wahrscheinlich nicht das Niveau spielen müssen, was da bei den Poland Darts Masters war. und wird dann, glaube ich, echt mit allen Körnern in diese Partie gegen Rock gehen. Ich glaube, er kann sich ganz gut einschätzen. Er kann sich ganz gut einschätzen und weiß, dass die Prüfung, der Prüfstein, der wird in Runde 2 kommen und der wird alles in die Waagschale werfen, um da auf sein A-Game zu kommen. Und wie gesagt, irgendwas sagt in mir, dass er zumindest an die Form aus dem Poland Darts Masters rankommt. Ob er es auf die Distanz dann schafft. Best of 31, das Niveau. Das glaube ich nicht, aber es wird reichen, glaube ich.
Tja, ja, ich habe immer noch das Gefühl, dass Rock von Gerven schlägt. Habe es jetzt, glaube ich, schon. Aber ich habe halt, ich kann dir nicht sagen, was das dann für dieses Viertel bedeuten würde. Da ich habe irgendwie das Gefühl, dass es Humphries sein könnte, der dann davon profitiert. Aber dann stelle ich nochmal die Frage aller Fragen, die ich natürlich auch noch stellen muss. Wer gewinnt's denn?
Wer gewinnt's? Ja, dann würde ja nach unserer Logik Van Gerven im Halbfinale gegen auf Vandenberg treffen.
Ja, Vandenberg oder Clayton halt, ne? Aber
genau,
Vandenberg oder Clayton. Ich glaube halt auch, dass Van Gerven gegen Vandenberg mental deutlich weiter vorne ist, als dass das gegen Clayton ist.
Ja, das glaube ich auch. Ich sehe gerade eine Renaissance vom Vorjahr, so ein bisschen.
Also, dass dann Van Gerven gegen Vandenberg spielt und auf der anderen Seite wären das ja dann Smith gegen Price.
Genau, also das im großen Finale dann womöglich es wieder zum Match Michael Van Gerven gegen Gavin Price kommt. Also, ich gucke nochmal kurz bei Price. Ich sehe ihn da durchgehen. Ich sehe ihn im Halbfinale die erste richtig große Hürde in Michael Smith dann wahrscheinlich. Und darauf kommt es dann an. Also eigentlich tun sich hier in der Analyse mehr Fragen auf als Antworten, oder?
Ja, schon. Also wir wissen, dass wir wenig wissen anscheinend. Ja. Ich hätte jetzt Van Gerven gegen Smith im Finale gesehen. Irgendwie, weil Price dann, das war stark, was er da während der Premier League rausgehauen hat. Aber in letzter Zeit ist es ruhiger wieder um ihn geworden. Und er war für mich zwischendurch der beste Spieler irgendwie, der stärkste, wo ich gesagt habe, Wahnsinn, das, was er so spielt in dieser Art und Weise, das habe ich so von ihm in dieser Hochprozentigkeit noch nicht erlebt. Aber es in letzter Zeit dann auch wieder so auch weniger. Also gut, er hat dann jetzt auch Trier nicht gespielt.
Genau, ja.
Ich bin irgendwie bei Van Gerven gegen Smith. Aber ich glaube, ich traue mich jetzt dann auch nicht auf jemanden anders als Van Gerven zu gehen, wenn er es denn dann durchschafft. Aber es wäre ja langweilig, wenn wir jetzt beide auf Van Gerven tippen würden. Nun ja, manchmal. Das
wäre sehr langweilig.
Ja,
sagst du, Van Gerven macht es am Ende?
Tja. Wenn. Tja, es ist halt so, man hat halt dieses Poland Darts Masters so im Kopf und denkt so, boah, was hat er da wieder abgegeben? Aber wir wissen halt auch beide, dass es in den letzten Jahren nicht so war, dass der von Anfang bis Ende komplett unverwundbar so ein Turnier durchgespielt hat.
Genau, und das kurz davor 3-6 gegen Raymond von Barneveld in Runde 2 in Trier hieß. Also,
das war nicht gut,
das Spiel. Ist auch nicht lange her.
Nein.
Und wer würde denn das Ding gewinnen, wenn in deinen Augen dann Rock wirklich Van Gerven in Runde 2 schlagen würde?
Da würde es mir leichter fallen, auf Michael Smith zu tippen irgendwie.
Ja, das stimmt. Dann wäre es wahrscheinlich der Sieger aus Smith gegen Gavin Price. Können wir uns darauf einigen?
Ja. Also für mich irgendwie ja, weil ich wirklich dran glaube, dass, ich sag's gar nicht mehr, Van Gerven in der zweiten Runde gegen Rock aus. Also dann bin ich derjenige, der mal sagt Michael Smith. Dann kannst du wegen mir Van Gerven sagen. Ist ja okay.
Bisher falle ich wirklich in diesem Podcast nur durch meine langweiligen Tipps auf. Aber ja, ich würde nochmal gerne auf den Chat verweisen, denn da gibt es auch ein paar interessante Tipps. Hier sagt auch einer, dass Smith das Ding gewinnt, das sagt Marcel. Kartoffelheld sagt, dass Rock gegen Price das Finale wäre. Das wäre auch mal ein
interessant,
Ding.
Interessant, definitiv.
Hier werden die Favoriten Price, Smith, MBG und Dimitri Vandenberg sogar noch genannt. Also es ist doch ein sehr unterschiedliches Bild, wobei man, glaube ich, doch wieder die Handvoll Namen hat, die wir eben
auch schon davor genannt haben. Ne?
Also für mich stehen schon Van Gerven, Smith, Price oder Van Gerven, Price, Smith, in welcher Reihenfolge auch immer, so ein bisschen über den anderen in diesem Fall. Und bei Van Gerven ist halt die Frage, welchen Van Gerven bekommen wir zu sehen? Und ansonsten, klar, Josh Rock ist ein Name, den wir dann immer wieder in nächster Zeit, also da bin ich halt einfach auch sehr gespannt. Es ist das erste Mal Matchplay. Es ist ja auch das heißeste Turnier des Jahres irgendwie mit den entsprechenden Temperaturen. Also wer kann da wie mit umgehen? Wie nimmt Josh Rock diese Erfahrung mit? Gavin Price hat bis letztes Jahr gebraucht, bis er dann irgendwie mal einen vernünftigen Run beim World Matchplay starten konnte. Das heißt, auch die Besten können bei diesem Turnier dann plötzlich irgendwie gar nicht klarkommen. Auch ein Van Barneveld hat ein einziges Mal ein Finale beim Matchplay erreicht. Mhm. Also das kann für manche einen schon ein schwieriges Turnier sein.
Ja, und am Ende sind ja auch trotzdem noch so ein paar spannende Namen im Ring, über die wir jetzt noch gar nicht so lange gesprochen haben. Einfach deswegen, weil der ganz große Wurf auf der großen Bühne eben noch fehlt. Zum Beispiel ein Spieler, der absolut in Form ist, ist eben zum Beispiel auch Luke Humphries. Und wenn es dann in Runde 2 auf Van Dijvenbode geht, wenn es dann unter Umständen im Viertelfinale gegen Rock geht, das werden schnelle Matches, bei denen es in beide Richtungen gehen kann. Also auch ein Name, der in guter Verfassung da unten durchgehen könnte und dann auf Van Gerven treffen kann. Also es ist wirklich sehr spannend, auch im letzten Teil des Brackets, ne?
Puh, aber wir freuen uns drauf und räumen aber, wenn dann auch, um nochmal die Chancen der Deutschen irgendwie nochmal kurz mit reinzunehmen, wir trauen, aber wenn dann auch Martin Schindler eher die zweite Runde zu als Gabriel Clemens, habe ich dich auch so verstanden?
Ja, also allein wegen der Form, wenn man jetzt Clayton und Noppert mit der aktuellen Form vergleicht, sieht man da von den reinen Resultaten her auf Seiten von Noppert bis auf, glaube ich, einem Sieg auf der Pro Tour in diesem Jahr nicht so viel und auch gerade auf der Bühne nicht so viel. Mhm. Dementsprechend, ja, ich glaube, Herr Schindler braucht eben dieses eine große Spiel jetzt auch auf der Bühne, wo es dann auch mal reicht. Ne?
Wo er dann auch mal merkt, hey, das ist möglich. Also auch mal einen großen Namen vielleicht auf großer Bühne auch mal schlagen, auch für sich zu sehen, okay, das ist der nächste Schritt. Letztes Jahr gab es ja viele Erstrundenniederlagen, bis dann, glaube bei den Players Championship Finals mal wieder der Knopf aufgegangen war. Also bin da auch sehr gespannt. Ich meine, ist dann halt auch jetzt nicht die coolste Ansetzung, erstes Spiel Sonntagnachmittag, was ich so gesehen habe.
Ja, aber also ich meine, man hat jetzt schon so oft Schindler gegen Van Gerven ein gutes Spiel spielen sehen. Mhm. Jetzt heißt es wirklich gegen einen Topspieler wie Noppert, der nicht unbedingt in allerbester Verfassung ist, dann mal nicht nur ein Bein zu stellen, sondern wirklich auch den Weg über die Ziellinie zu gehen. Und dann sind wir natürlich alle gespannt, was dann passiert, wenn dieser große Sieg endlich mal kommt. Ne? Und Das hat man sich jetzt schon bei Clemens natürlich gedacht, nach dem Halbfinale bei der WM. Aber bei Schindler ist es natürlich noch spannender, weil er noch jünger ist, weil er sehr hungrig ist und, glaube ich, auch weiß, was er im Practice Room spielen kann und unfassbar ehrgeizig ist. Ne?
Ja, dann nehmen wir uns doch vielleicht zur kompletten Verwirrung noch mal ein bisschen rein, was gerade beim Players Championship 15 passiert. Da haben wir Dave Chisnell, der noch im Turnier ist, der es im Viertelfinale zu tun bekommt mit Joe Cullen. Dann haben wir ein Viertelfinale, ich sehe es hier gerade, Barry van Peer ist noch mit dabei. Der hat Ian White geschlagen und der bekommt es jetzt zu tun mit Ryan Searle. Also auch ein Spiel, wo du gar nicht so richtig weißt, was du mit anfangen sollst. Dann haben wir aber auch noch Luke Humphries, der Rusty Jake 6-1 rausgehauen hat und jetzt dann auf Johnny Clayton trifft. Mit Sicherheit das klangvollste Viertelfinale. Humphries gegen Fix. Ja, und dann haben wir Radek Saganski gegen Brandon Dolan. Das ist großartig. Wirklich.
Ja. Das spricht da wirklich die Sprache der Pro-Tour, die wir eben jetzt wirklich eigentlich in den letzten Jahren, spätestens seit letztem Jahr sehen konnten. Es sind so viele Namen, die dann auch wirklich so plötzlich mal, urplötzlich in einem Viertelfinale nicht nur auftreten können, sondern dann auch so weit in ein Turnier reinkommen können. Und ja. Jagansky, das ist immer das Ding. Ich glaube, da waren auch zwischenzeitlich mal viele Erstrunden aus da. Aber der hat ja schon hin und wieder mal ein ganz gutes Ergebnis auf der Pro Tour einfahren können. Dann war da auch mal ein Achtelfinale dabei. Obwohl man diesen Namen zuvor, gerade vor seinem Tourcard, nie gesehen hat. Aber ich glaube, das ist jetzt ein Exkurs, der uns jetzt weit wegführt.
Ja. aber dann haben wir, glaube ich, doch einen guten Überblick und gefunden über das World Matchplay und konnten mit unseren Diskussionen vielleicht mehr Lust als Frust auslösen. Das wäre doch vielleicht gar nicht so schlecht. Und dann gucken wir uns, es geht schon fast dem Ende entgegen, wir gucken ein bisschen auf den Punkt Verschiedenes. Das sieht man ja oft auch bei Mitgliederversammlungen, bei Vorstandssitzungen. In diesem Fall heißt das, ja, Poland Darts Masters. Wir haben es schon gesagt, Michael van Gerven gewinnt den Titel. 113, noch was im Finale gegen Dimitri gespielt. Im Halbfinale gegen Michael Smith auch ordentlich mit der 110er Geschichte performt, also da haben einige, sind aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen, Ratajski als einziger Local-Spieler über die erste Runde hinausgekommen.
Ja.
Viel mehr, finde ich, muss man zu so einem World Series Turnier auch nicht sagen, ehrlich gesagt. Also ist jetzt auch oder möchtest du da?
Nein. Also ich glaube, Dan Dawson hat auf Twitter vor dem Turnier geschrieben, dass er hier vielleicht auch mal so ein großes Setup sieht, dass irgendeiner der Spieler, natürlich, weil auch so ein paar Namen im Ring waren, die auch eine Pro-Tour-Berechtigung haben, den Weg sogar ins Halbfinale oder Finale schaffen, wie bei den US-Darts Masters. Aber das war eben bei weitem nicht so. Es waren deutliche Siege sehr früh. Also Sedlacek kam da noch am nächsten ran, was auch vom Namen her, glaube ich, am wahrscheinlichsten war, dass er Vandenberg hier ärgert mit Ratajski zusammen, der immerhin ja ins Viertelfinale einziehen konnte. Aber ja, viel mehr Überraschungen und bis auf die grandiosen Performances von Van Gerven gibt es, glaube ich, auch nicht, oder?
Ja, nö, irgendwie nicht. Dann lass uns vielleicht noch auf die Women's Series schauen, die ja auch nach unserer letzten Folge stattgefunden hat in Hildesheim. Leider viele deutsche Spielerinnen, gute deutsche Spielerinnen am selben Wochenende beim German Masters mit dabei gewesen. Mhm. Aber Bo Greaves ist wieder zurück, gewinnt 3 von 4 Turnieren. Das eine andere hat Fallon Sherrock gewonnen, so wie ich das jetzt hier, ja, habe ich auch so in Erinnerung, in der Rangliste ist Bo Greaves auch ganz klar vorne, wenn man das so sieht, 16.300 Pfund jetzt in der Jahresrangliste. Danach kommt Mikuru Suzuki, die 8.800 eingespielt hat, also fast die Hälfte nur. Fallon Sherrock 6.600 Pfund eingespielt. Robin Byrne ist dann bei 5.400, vielleicht schon wieder nicht mehr so richtig im WM-Race. Also Suzuki und Sherrock, es sind ja auch noch ein paar Turniere, ich glaube, es sind sogar noch 12. Also man hat jetzt erst eine Halbzeit gehabt auf der Women's Series. Also Sherrock ist da noch nicht raus.
Nein, auf keinen Fall. Also man hat ja jetzt auch in letzter Zeit, ich glaube, in der vergangenen Woche war sie auch wieder bei der Modus Darts Live League oder wie sie heißt, am Start und hat es, glaube ich, auch wieder in die Finalrunde geschafft. Also da ist auf jeden Fall alles noch drin, obwohl Suzuki wirklich grandiose Darts gespielt hat, weil die meisten dachten ja wahrscheinlich auch vor diesem Jahr wieder, die beiden WM-Plätze, die stehen fest mit Greaves und Sherrock vom Niveau her, weil sie selbst da einer Suzuki oder O'Sullivan oder Ashton, Ashton blieb bisher eben auch hinter ihren Erwartungen in diesem Jahr, ne? Ja. Das muss man auch dazu sagen. Aber hat es auch ins Women's World Matchplay natürlich geschafft. Vielleicht noch ein paar Worte zu den deutschen Frauen. Wir haben ja im vergangenen Jahr, glaube ich, Stefanie Rennoch immer mal wieder gesehen und sie hat da auch durchaus gute Ergebnisse einfahren können. Da war auch mal ein Viertelfinal dabei und da zeigt sich, was auch gehen würde, wenn es die Top-Frauen aus Deutschland regelmäßig machen würden, dort aufzutauchen. Dann wären die genauso hier vielleicht sogar im Race um die Top 8, aber auf jeden Fall im Race um die Top 10 hier.
Ja.
Ich denke da an eine Irina Armstrong, die sehr gut im Race um die WDF-WM steht.
Ja.
Ich denke da ebenfalls an Stefanie Rennoch, wie gesagt. Oder hier Monique Lessmeister haben wir, glaube ich, in letzter Zeit auch oft auf der WDF-Tour gesehen. Ne? Und es ist ärgerlich. Es ist einfach sehr schade.
Ja. Also ist dann auch. Ich habe dann jetzt am Wochenende auch gesehen, aus deutscher Sicht, Kira Mertens, die auch wirklich dann auch Matchstarts hatte im Achtelfinale gegen, ich glaube, eine spätere Halbfinalistin. Also vielleicht kommt da auch nochmal was nach. Schauen wir mal, wie das dann, das ist ja auch diejenige, die ohne Leckverlust beim German Masters, beim DDV German Masters, sich dann bei den Mädchen auch den Meistertitel geholt hat. Für mich noch ein anderer Name, nicht deutsch, nicht deutschsprachig, aber Kirsi Vinaikainen aus Finnland, die wirklich mich auch mit guten Wert, aber glaube ich auf dem 95er Average zwischendurch mal dabei, die liegt jetzt hier auf Platz 9 im Jahresrace, hat auch, glaube ich, nicht jedes Wochenende mitgespielt. Also bin ich mal sehr gespannt, wie es bei ihr weitergeht. Mhm. Auch eine Spielerin, wo ich hoffe, dass man da einfach ein bisschen nochmal eine größere, ich sag mal, Internationalisierung irgendwie reinkriegen.
Mhm. Ja, vor allem, das habe ich letztens zufällig gesehen, beim letzten Wochenende vor der Nordic-Baltic-Tour, dass sie da auch mal in einem Viertelfinale, glaube ich, zu finden war. Also sie ärgert da auch die Männer tatsächlich tagtäglich, wenn es zu Turnieren da geht. Und ich meine, wenn man da auf der Women's Series Tour, da reicht es ja, wenn man in den meistens dann gegen die Top-Gesetzten seinen Standard von 75, 80, 85, vielleicht auch mal 90 spielt. Und da sind dann so Averages, die dann regelmäßiger kommen von Mitte 80, wirklich sensationell, gerade weil man diesen Namen noch, also vor diesem Jahr, noch nicht gehört hat, oder?
Ja, geht mir genauso, absolut. Und es ist halt, man kann einfach nur hoffen, dass Resultate wie diese dann auch Spielerinnen wie sie noch mehr anspornen und ja. Dann lass uns aber in diesem,
ja. Nur noch einen Kommentar vorgelesen. Marcel schreibt, bei den Frauen qualifiziert sich ja auch die Matchplay-Siegerin für die WM. Genau, das kann dann vielleicht auch das rettende Ufer für eine Lisa Ashton sein zum Beispiel.
Eben für eine Fallon Sherrock.
Für eine Fallon Sherrock. Wobei bei Ashton natürlich die Chancen auf einen direkten WM-Startplatz, ja, wird wahrscheinlich nichts.
Ne? Also ich glaube, das ist die perfekte Überleitung, weil ich gerade auch über das Women's World Matchplay sprechen wollte. Da hast du natürlich mit einem guten Tag auch die Chance, plötzlich dann dieses WM-Ticket klar zu machen. Also 8 Spielerinnen nehmen teil über diese One-Year-Rolling-Rangliste. Bo Greaves natürlich dabei, Mikuru Suzuki dabei, Fallon Sherrock, Robin Byrne, Ryan O'Sullivan, Lisa Ashton, Eileen de Graaf und Noah Lynn van Leeuwen das ist van Leeuwen, spricht man so aus. Ja, und das ergibt dann folgende Paarungen. Das Ganze findet dann statt vor dem großen Finale des Männer-World Matchplay. Das ist dann Bo Greaves gegen Noah Lynn van Leeuwen. Das ist Robin Byrne gegen Ryan O'Sullivan. Das ist Mikuru Suzuki gegen Eileen de Graaf. Und Fallon Sherrock gegen Lisa Ashton. Also da gibt es ein paar Duelle, auf die man sich freuen kann und wo ich dann auch sehr gespannt bin, wenn es dann zu einem möglichen Halbfinale von Sherrock gegen Suzuki kommt.
Ja, und gerade im Verhältnis zum letzten Jahr glaube ich, dass das Niveau auch nochmal ein bisschen höher wird. Da im letzten Jahr hat man ja schon das Gefühl gehabt, dass viele mit der großen Bühne noch ihre Probleme hatten. Die Namen, die im letzten Jahr schon dabei waren, das sind ja auch eine beachtliche Handvoll, die werden da, glaube ich, ein bisschen besser reinstarten. Und also Sherrock Ashton ist ja eine unfassbare Partie für ein Viertelfinale. Ich freue mich da richtig drauf. Ich meine, wir haben die WDF-Finalistin bei der WM, Rianne O'Sullivan, dabei. Wir haben die Weltmeisterin Greaves dabei. Wir haben Sherrock und Ashton, die beide schon oft im Ali Pally dabei waren. Also große Namen. Und auch das wird ein Niveau sein, was Spaß machen wird, zu schauen.
Definitiv. Also vielleicht dann auch am Sonntagnachmittag nichts vornehmen, so nach dem Motto, und einfach mal mit reinschauen. Und ich bin auch sehr gespannt, weil, wie gesagt, ein so ein kleiner Run, ein guter Tag und jemand anders wie Bo Greaves hat vielleicht auch mal einen schlechteren Tag und dann hast du diesen WM-Platz. Also das muss man ja auch konstatieren. Ansonsten hatten wir noch das World Senior Masters, das wurde gewonnen von Leonard Gates. Es war auch das letzte Turnier von Bob Anderson. Diese Würdigung wollte ich an dieser Stelle dann auch nochmal loswerden. Also jemand, der den Dartsport lange geprägt hat und dann ja auch mit fast 60 Jahren, wie ich mich versuche gerade zu erinnern, 2004, 2005, so in dem Bereich nochmal auch Erfolge dann tatsächlich auch bei der PDC gehabt hat.
Ja, genau. Mittlerweile 75 und immer noch hat er zumindest im unteren 70er-Bereich auch, glaube ich, gespielt in seiner Partie. Also dafür, dass er im Jahr dann wahrscheinlich seine paar Exhibitions noch spielt, die er wahrscheinlich auch noch mitnehmen wird, ist das wirklich ein Niveau, was immer noch beachtlich ist. Und allein das zeigt ja schon, dass er dieses Grundniveau immer noch konservieren konnte mit Mitte 70. Das ist, das zeugt ja schon von seiner Klasse. Und ja, jahrzehntelang den Dartsport geprägt, auf jeden Fall auch eine Erwähnung wert.
Ja. Ansonsten am kommenden Wochenende steht die Development Tour an, wieder in Leicester. Da, glaube ich, haben wir auch wieder einige deutsche und deutschsprachige Spieler mit dabei. Und dann auch die Frage, kann sich die Geschichte von Luke Littler fortsetzen? Was ist mit anderen Spielern, die sich da vorne tummeln? Also ich glaube, das ist auch immer sehr spannend. Bisschen schade, dass das so ein bisschen parallel zum Beginn des World Matchplays ist, wo man vielleicht dann nicht mehr so ganz aufmerksam drauf guckt, aber mit Sicherheit auch etwas. Also ich glaube, da wird es genug. Es ist für die Dart-Nerds, glaube ich, ein tolles Wochenende, weil da kannst du dann quasi als Vorprogramm zum World Matchplay kannst du dann die Development-Tour gucken und Sonntag vielleicht noch fast gleichzeitig. Also notieren und dabei sein, könnte man sagen. Und dann gibt es noch Dinge, die dann ja ziemlich sicher in einer Shortleg-Ausgabe im August zur Sprache kommen können und werden. Das ist dann zum Beispiel der Vorfall rund um Ole Holtkamp beim German Masters. Wird um diesen ominösen Artikel in der Bild gehen mit den Aussagen von Jochen Graudenz und den Vorwürfen Alkohol im Dartsport. Und wir wollen auch über Noah Lynn van Leeuwen sprechen und die Diskussion zum Thema Transgender. Also das sind so Dinge, die wir dann aufgreifen wollen, wenn dann so ein bisschen die Sommerpause, böse Menschen würden sagen, das Sommerloch uns greift, weil ganz ehrlich, ich könnte dir gerade gar nicht sagen, wie die World Series Turniere heißen, die da im August stattfinden. Man wird nicht viel drüber sprechen. Und das sind, glaube ich, schon Dinge, die uns in den letzten Wochen beschäftigt haben und die man auch mit Abstand nochmal besprechen kann und bestimmt auch kontrovers diskutieren kann.
Ja, gerade Noah Lynn van Leeuwen ist ja, also die Transgender-Debatte ist ja generell im Sport momentan sehr polarisierend, sei es jetzt auch bei der Partie der Damenfußballnationalmannschaft gegen Sambia, wo eine Frau, glaube ich, mit Testosteronspiegel eines Mannes, glaube ich, getestet wurde oder so ähnlich. Also ein Thema, was, glaube ich, auch nicht alt wird und was definitiv polarisiert, ja.
Also darauf schauen wir dann. Unsere nächste Ausgabe gibt es aber dann erstmal unmittelbar nach dem World Matchplay in gut 2 Wochen. Also so um den, heute haben wir den 10., das heißt so um den 24., 25., 26. Juli wird das sein. Vielleicht ja auch wieder mit Gast. Wir haben allerdings jetzt auch für euch noch eine Umfrage vorbereitet, die natürlich dann lautet, wer gewinnt das World Matchplay 2023? Wir geben wieder ein paar Spieler zur Auswahl vor, also gerne mitmachen, gerne abstimmen. Und ja, jetzt kann man eigentlich nur noch sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Benny. Möchtest du noch irgendwie was loswerden oder bist du rundum glücklich?
Ich bin rundum glücklich. Hat Spaß gemacht, Kevin, und ich freue mich aufs nächste Mal.
Ja, dann machen wir den Deckel drauf, bedanken uns fürs Zuhören, entweder hier live bei Twitch oder dann später im Podcast auf den verschiedenen Plattformen, wünschen je nachdem einen schönen guten Morgen, einen guten Tag oder eine gute Nacht. Das war Shortleg, der Daten.de Podcast, presented by Bulls. Bis zum nächsten Mal, bleibt uns gewogen. Ciao.